Deutschlandfunk Interview.
Das britische Königshaus, das wird in diesen Tagen wieder einmal von einer Krise erschüttert. Prinz Andrew, der zweitälteste Sohn der Queen, ist immer stärker verstrickt in die Enthüllungen um den verstorbenen amerikanischen Pädokriminellen Jeffrey Epstein. Und so tief ist der Fall des Prinzen, dass die Queen ihm in dieser Woche alle militärischen und königlichen Titel abgenommen hat. Man könnte jetzt an dieser Stelle leicht anmerken, dass das alles nur Stoff ist für die weltweite Klatschpresse. Allerdings hat die Monarchie, die Königsfamilie in Großbritannien, eine wichtige verfassungsrechtliche Funktion. Und wir wollen uns dieses Zusammenspiel einmal genauer anschauen mit dem Politikwissenschaftler und Professor für Ideengeschichte Thomas Nötzl von der Universität Marburg. Er hat mehrere Bücher über das politische System Großbritanniens geschrieben. Schönen guten Morgen, Herr Nötzl.
Ja, guten Morgen, Herr Armbruster.
Herr Nötzl, wie sehr schadet der Fall von Prinz Andrew dem britischen Königshaus?
Ja, das ist schon ein Schlag ins Kontor, wenn man mal so formulieren darf. Allerdings gibt es auch Faktoren, die die Krise so ein bisschen begrenzen. Weil Andrew war schon immer der Bad Boy, auch so in den öffentlichen Zuschreibungen. Ähnlich wie bei uns gibt es da auch regelmäßige Umfragen über die beliebtesten Mitglieder des Königshauses. Und Andrew war da immer schon Tabellenletzter. Mhm. Ja, und also das schwarze Schaf. Und das schwarze Schaf hat jetzt seine Schwärze bestätigt. Die volle Wucht der öffentlichen Empörung trifft also nicht so ganz das Königshaus. Gleichwohl hat das institutionelle Auswirkungen, weil sich inzwischen auch im Parlament doch kritische Stimmen melden, die an dieser ganzen Legitimitätskonstruktion Zweifel formulieren. So hat zum Beispiel eine Labour-Abgeordnete im Parlament gefordert, Prinz Andrew müsse auch seine weiteren Titel abgeben, zum Beispiel der Herzog von York. Ja, und das ist natürlich schon ein Hinweis, dass da Ideen entstehen, ob man denn so etwas langfristig brauche, wie eine konstitutionelle Monarchie.
Können Sie uns das einmal genauer erklären? Sie haben schon das britische Parlament erwähnt. Welche Bedeutung hat die Königsfamilie für das politische System in Großbritannien?
Die Bedeutung ist hoch, wie die Bedeutung eines jeden Staatsoberhauptes, weil sie brauchen immer eine Figur der Einheit des politischen Systems. Ja, sonst haben sie ja immer Auseinandersetzungen, Regierung, Opposition, sie haben Streit, sie haben schwer zu versöhnende Gegensätze. Kann man bloß in Deutschland gucken, um zu sehen, wie schwierig das ist. Und da brauchen sie eine Einheitsfigur als Quelle der Legitimität des Systems. Und da war sozusagen die Monarchie eigentlich eine gute und funktionale Konstruktion dieser Einheit des politischen Systems. Das gerät natürlich auf Dauer ins Rutschen.
Mhm. Gerät das auch deshalb ins Rutschen, weil zu viele unterschiedliche Persönlichkeiten inzwischen mit dieser Monarchie verbunden sind? Oder anders gefragt, wäre es vielleicht sinnvoller für die Monarchie, wenn sie sich im Grunde nur auf eine Person oder vielleicht maximal zwei stützen würde, eben die Queen, die ja genau diese Funktion einer extrem verlässlichen Person jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten verkörpert, sich sozusagen nur verlassen auf eine Person, anstatt auf so viele unterschiedliche Charaktere, die sich ja in der Familie Windsor tummeln.
Das könnte einerseits richtig sein. Andererseits, wenn Sie stark auf Personen setzen und dann noch mit so einem monarchischen Hintergrund, haben Sie ja immer Probleme der Thronfolge. Das muss ja geregelt werden. Das britische Unterhaus hat sich da schon im 18. Jahrhundert diese Macht vorbehalten. Also letztlich, wer König ist, bestimmt das Parlament und keine Abstammungslinie. Ja, und die sind ja mit den Windsors bisher offensichtlich relativ zufrieden. Es ändert sich aber langsam. Die öffentlichen Zustimmungswerte in Großbritannien sinken. Das war mal früher weit über 70% Positivität des Königshauses, jetzt sind es noch 60. Und es gibt ganz große Unterschiede in der Generationenzustimmung.
Können Sie uns das genauer erklären? Generationenzustimmung, was heißt das?
Ja, je älter die Britinnen und Briten sind, umso stärker sympathisieren sie mit dem Königshaus, insbesondere natürlich mit der Königin. Je jünger sie sind, umso mehr gehen sie auf Distanz unter den jüngsten Altersgruppen 19 bis 25, sind nur noch 30% dafür, immer nicht ihn beizubehalten.
Herr Nitzel, Sie haben da jetzt gerade in der vorletzten Antwort etwas sehr Interessantes gesagt, was sich viele Leute hier in Deutschland vermutlich nicht klar machen. Über die Thronfolge in Großbritannien entscheidet das Parlament und nicht etwa das Königshaus. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass das Parlament tatsächlich an irgendeinem Punkt sagt, wir wollen übrigens nicht, dass die Thronfolge auf diese Person, im aktuellen Fall wäre es natürlich Prinz Charles, also der ältere Bruder von Prinz Andrew, übergeht, sondern dass das Parlament tatsächlich so ein starkes Zeichen setzt und sagt, hier, wir wollen gerne, dass jemand anders auf die Queen folgt.
Rechtlich ist das auf alle Fälle möglich. Es gibt den sogenannten Act of Succession vom Anfang des 18. Jahrhunderts, der regelt da die Zuständigkeiten. Das ist also machbar. Ich glaube es aber nicht und ich erwarte es auch nicht, weil wenn Sie das machen, wenn Sie also den Charles jetzt rausnehmen, der immerhin auch schon 75 ist, dann aber gerät diese ganze Legitimitätskonstruktion sozusagen in Unordnung. Das heißt, man wird den Charles als Übergangskönig akzeptieren und dann auf William übergehen, der übrigens auch sehr populär ist. Mhm. Das ist derjenige, der die höchsten Zustimmungsraten nach der Queen bekommt.
Herr Professor Nützel, dann lassen Sie uns noch mal kurz auf Prinz Andrew schauen, den eigentlichen Anlass für unser Gespräch heute Morgen. Welche Konsequenzen hätte es für die Monarchie, wenn der Prinz tatsächlich in den USA angeklagt wird?
Also da würde ich sagen, die sind die Auswirkungen relativ begrenzt, weil man hat ihn ja jetzt verstoßen, wenn sie so wollen. Ja, man hat ja eine klassische Personalpolitik des Mittelalters gemacht. Der Andrew ist ja schon so ein bisschen vogelfrei. Das ist jetzt überdramatisiert, aber ja, man hat sich ja jetzt von ihm schon deutlich distanziert. Und er geht als Privatmann nach Amerika in seinen Prozess, wenn es denn zu einem Prozess kommt, da warte ich mal ab. Und so wird man versuchen, sich sozusagen amputationsmäßig zu Andrew zu verhalten.
Wie problematisch wäre es denn für die Queen, wenn sie sozusagen aus ihrer eigenen Schatulle, so wird das ja immer angedacht, aus ihrem eigenen Budget eine Schadensersatzrechnung für ihren Sohn oder ein Schmerzensgeld für ihren Sohn zahlen müsste?
Das ist aber öffentlich erklärt worden, das geht auf keinen Fall. Alle Kosten muss Andrew selbst tragen. Also am Privatvermögen scheitert es da sicherlich nicht. Woran es eher scheitert in der gesamten Konstruktion, lassen Sie mich das noch sagen, ist natürlich, Sie können nicht beides haben, Sie können nicht ein Königshaus haben als Einheit des politischen Systems und der Gesellschaft und gleichzeitig sich so hemmungslos in der Gesellschaft mit all ihren Idiotien bewegen. Ja, das ist sicherlich der Widerspruch.
Und ganz kurz noch, haben Sie den Eindruck, dass das angekommen ist in der königlichen Familie in Großbritannien?
Da habe ich meine Zweifel. Weil ob König oder nicht, wir haben es immer mit Menschen zu tun. Ja. Und die sind ja bekanntlich aus krummem Holz geschnitzt.
Live hier bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk war das der Marburger Politikwissenschaftler und Ideengeschichtler Thomas Nützel. Herr Professor Nützel, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Wiederhören.